Düb. Lukas 6, Vers 17. Ja. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Jesus jetzt die 12 Apostel gewählt hat. Ja. Im Matthäus-Evangelium kommt dann jetzt die Bergpredigt. Ja. Wunderschöne Predigt, Predigt der Liebe. Manche legen es aus als Predigt des Gesetzes und haben es absolut nicht verstanden, was Jesus da sagen wollte. Das ist eigentlich schade. Aber das haben wir uns schon mal angeguckt. Aber heute kommt ein kleiner Teil, weil auch im Lukas-Evangelium ist ein abgeschmälerter Teil von der Anfangsrede von Jesus seiner Bergpredigt. Das nennt man ja so. Vers 17. Und er stieg mit ihnen hinab, also mit den Jüngern, und stellte sich auf einen ebenen Platz mit einer Menge seiner Jünger und einer großen Menge Volkes aus ganz Judäa und von Jerusalem, von der Meeresküste, von Tyros, von Sidon, die gekommen waren, um ihn zu hören, um geheilt zu werden von ihren Krankheiten, auch die, welche von unreinen Geistern geplagt waren, und sie wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Jesus kann sich nicht mehr verstecken ab dem Zeitpunkt hier. Er braucht auch jetzt Hilfe. Die Jünger sind natürlich Jünger, sind Lehrlinge, aber es ist auch ein Riesenwerk, was da jetzt getan werden muss. Ja. So, und die Lehre, die Jesus uns da gebracht hat, so, das ist die, die wir auch anwenden sollen. Geh raus mit dem Evangelium, und für die, die von Neuem geboren sind, die macht zu Jüngern. Ja, das ist ein Befehl Christi. Das ist wichtig. Der wichtigste Teil vom Evangelium geht verloren, wenn man dabei hängen bleibt, so ein, ja, ich bekehre mich zu Christus und lass mich taufen, bin gerettet. Yippie. Ja. Weil das befriedigt halt nicht, und das macht einen persönlich als Christ auch nicht glücklich, weil irgendwann kommt halt der Punkt, wo du jede Geschichte kennst, wo du jedes Gebet schon irgendwie gebetet hast, wo jede Gemeinde, in der du eine längere Zeit bist, du einfach Normalität wird, vielleicht langweilig zum Teil, ne? Man sieht immer die gleichen Gesichter, die gleichen Witze, die gleichen Themen, den gleichen Prediger mit den gleichen Geschichten, der gleichen Art zu reden, den gleichen Lobpreis, die gleichen Lieder, und ne, und einfach nur errettet zu sein, macht uns hier nicht glücklich. Nicht falsch verstehen, das macht uns glücklich, aber nicht auf Dauer. Ja. Das ist nicht das ganze Evangelium, die ganze gute Nachricht, sondern was wirklich glücklich macht so und wirklich befriedigt, wo man selber an seine Grenzen stößt und wächst und geformt wird, ist, wenn man ein Herz bekommt, sich um jemand anderen zu kümmern und sich in jemand anderes zu investieren. Erst dann wird die Liebe lebendig und praktisch und echt. Ja. Weil wenn wir uns nur um uns selber drehen, dann kommen wir nicht sehr weit. Weil die Liebe nicht komplett erlebt wird und gelernt wird. Und es ist wichtig, die Liebe zu lernen. Die Liebe erfüllt jedes Gesetz. Die Liebe erfüllt den ganzen Willen Gottes für die Menschheit. So, die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Liebe ist unsere Gnade, unsere Befreiung, unsere Kraft. So, die Liebe ist der einzigste Sinn, den der Mensch hat. Gott ist die Liebe, 1. Johannes. Die Liebe ist Licht und Wahrheit und Gut. Die Liebe ist nicht faul. Und die Liebe kann einstecken und vergeben. So. Die Liebe hat Hoffnung und Glauben, selbst in Situationen, wo es nach allem anderen aussieht, als nach was Gutem. Die Liebe ist das, was uns rantreibt und was uns am Leben hält. Die Liebe ist das, was uns erwartet in der Ewigkeit. Wenn wir damals dabei gewesen wären und hätten Christus beobachtet und gehört, dann hätten wir die Liebe erkannt. Die Liebe ist es, die König David in den Psalmen und in den Gesetzen rausgelesen hat. Er forscht nach und lernt Gott kennen und lernt, das Gesetz zu lieben, weil, was gut ist und was ihm gut tut und was Sinn macht. So ein, wenn du als Christ die Liebe vernachlässigst, dann bist du nicht in Christus, sagt 1. Johannes. Und dann hast du es nicht verstanden. Dann hast du Gott nicht erkannt. Dann hast du Gott nicht in dir. Und du kannst sehen, wenn manche von uns, weiß ich, hatten so einen Weg mit Christus im Glauben, wenn du dich auf die falschen Sachen konzentrierst, um Gott zu gefallen, kommt irgendwann, wenn Gott die Gnade für dich hat, ein Bruch, wo du einfach zusammenbrichst und erkennst so, das reicht nicht. Und wenn Gottes Geist mit dir ist und dich lehrt, so, dann wird er dir die Tiefen und die Höhen und die Breiten und die Länge der Liebe erklären und dich immer mehr dazu formen. Das ist das, was wir wollen. Also wer das Evangelium leben will, kommt nicht drum rum, irgendwann ein Herz für andere zu kriegen. Ja. So, dass auch der zweite Teil vom Evangelium erfüllt wird, und zwar zu lieben. Gott interessiert es nicht, was wir hier für ein Haus haben. Gott interessiert es auch nicht, wie ich aussehe, oder wie gewählt meine Worte sind oder unsere Worte, so wie perfekt unsere Gebete sind, ob sie anstößig sind für irgendjemanden oder sonst was. Gott interessiert das alles gar nicht, nur die Bohne. Wir könnten noch draußen sitzen im Schnee mit Bananenkisten, da hat der gleiche Gottesdienst für Gott, weil die gleichen Herzen dort sitzen. Und wenn die Herzen hier drinnen nicht stimmen, selbst wenn alles mit Gold vertefelt wäre, dann stimmen sie auch da draußen nicht. So, ne? Und Jesus kommt hier und er nimmt sein Leben, das er hat, und das sind jetzt hier nur noch 2 Jahre vielleicht, bis er ans Kreuz geht, und er investiert die 3 Jahre Dienst, die er hatte, investiert er in Menschen. Sich selbst multipliziert er, wenn du so willst, in jemand anderen. Das ist ein guter Lehrer. Ne? Ein guter Schüler ist, wenn er dem Lehrer achtet und zuhört und lernt und da drinnen sich übt, was er beigebracht bekommt. Dann nennt man das ein Jünger. Ja. Wir sind alles Lehrlinge, Jünger Jesu. Und er investiert sich mit seinem Geist ganz privat in uns, setzt sich damit selber rein, seine Güte, seine Gedanken, seine Reinheit, und räumt auf. Und wir üben die Heiligkeit und den Gehorsam und die Liebe und den Dienst zum, und die Hingabe an Christus zum, und werden somit immer mehr zu ihm. Aber so funktioniert es halt in allem. Das ist ein geschriebenes Gesetz Gottes. So funktioniert es auch in der Ehe. Ja. Man wird ein Leib, das heißt, ich setze mich in meine Frau und meine Frau in mich, also bildlich gesprochen. Ne? So wir sterben uns selbst, wenn du es so willst, als Persönlichkeit und versuchen gemeinsam irgendwie zu funktionieren. Ja. Jeder, der länger verheiratet ist, weiß, oder man eine lange Beziehung hatte, ne, man kommt nicht drum rum, man wird immer gleicher, ne, so wie das Haustier bei einem Besitzer. Ne, kann man bei Hunden gut sehen. So, irgendwie sieht der Hund immer aus wie das Herrchen. Ne. Hast du ein dickes Herrchen, hast du einen dicken Hund. So, und ist echt lustig manchmal. So, aber genauso ist es auch in einer Beziehung, in einer Gemeinde. Wir sind alles ein Glied, sagt Christus. Alles seine Jünger. Jeder von uns hat eine Funktion, ein Aussehen, ein bestimmtes individuelles Merkmal, was er speziell zusammensetzt. Und wenn es funktioniert und zusammen harmoniert in der Liebe und im Geist, dann wird Christus viel mehr und lauter, als ich alleine in meiner stillen Kammer Christus kennenlernen würde. Und so sitzen wir hier und müssen darauf achten, dass wir das Jüngern nicht vergessen. Jeder von uns hat es nötig, auch ich, von Christus zu hören durch jemand anderen. Ermahnt zu werden auch, wenn es dran ist, aber auch ermutigt zu sein und getröstet. Jeder von uns hat es nötig, nicht nur für uns persönlich, sondern auch für den anderen zu investieren in jemanden. Zu suchen, dass man was hat zum Geben. Zu hinterfragen, Herr, lass mich funktionieren im Ganzen. Weil ansonsten geht man vom Gottesdienst raus und irgendwann macht es keinen Sinn mehr hinzugehen. Ja. Und je länger du einen Prediger hast, desto mehr wird er irgendwann nichts mehr Neues zu sagen haben. Das ist einfach so. Vielleicht ändern sich mal ein paar Geschichten oder ein paar Bilder, aber im Endeffekt bleibt es beim Gleichen. Auch Paulus hat gesagt, euch immer wieder das Gleiche zu sagen, ist okay für mich. Ja. Und wenn du die Bibel erforscht und so, und du kommst doch zu dem Punkt, irgendwann kommt nur noch seltener und seltener was Neues. Ja. Es ist eher die Wiederholung, die so satt macht und die ich brauche. Ja. Es ist wie ein gefüllter Kühlschrank und ich brauche nur hingehen und kann greifen, um satt zu sein. Ja. Jesus kommt hier und er investiert sich selbst in seine Jünger. Nicht nur in die 12, sondern auch in die 70 oder mehr, die noch drumherum sind, die er später ausschickt zum Evangelisieren. Ja. Und dann noch das ganze Volk, das da steht, und alle sind hungrig nach Christus. Alle, wie wir es hier gelesen haben, wollen ihn berühren, versuchen ihn anzufassen. Und es kommt eine Kraft aus Christus selber raus, als ob er so ein magischer Stein ist. Ne? Er braucht nur berührt werden, so wie die blutflüssige Frau, die einfach da sitzt und sagt, ich brauche nur sein Gewand berühren, den Zipfel da unten und ich bin geheilt, das weiß ich. Also kriecht sie durch die Menschenmenge so und macht theoretisch alle, die sie berührt, unrein und auch Jesus, den sie berührt, unrein. Ne? Beim Blutfluss durftest du niemanden berühren, sondern musst dich abseits bestellen und also die Frau kommt und sie greift nach Christus und wird geheilt. Ich habe so viele Lernen gehört und so viele anstrengende Predigten, wo Christen versuchen, wo mir so viele Regeln und Beispiele gebracht werden, was ich machen kann, damit mein Glaubensleben besser wird und ich mehr dienen kann, dass ich mehr heiliger bin, mich nicht selbst zerstöre oder wie ich Christus mehr gefallen kann. Und das stimmt schon alles, die Tipps sind gut. Ne? Auch die Bibel gibt uns eine Menge hilfreiche praktische Tipps, aber im Endeffekt ist das nicht die Lösung. Das, was wir brauchen, ist das Herz, das sich ausstreckt und nach Christus greift, weil nur er kann helfen. Und hier sind eine Menschenmenge und genauso ist es auch mit uns und das dürfen wir nicht vergessen. Ich meine, wir Deutsche sind echt verwöhnte Menschen. Uns geht es in allen, haben wir Überfluss. Nicht nur physisch und Essen, Trinken, Luxus, Bequemlichkeit oder sonst was, sondern in allen Punkten, unterhaltungstechnisch. Wir haben einfach in jedem Bereich Überfluss. Selbst die Last, die Läster, die wir haben, die Begierden oder so, selbst da haben wir Überfluss, das zu befriedigen. Ja. Und unser Umfeld sagt, es ist in Ordnung, mach ruhig. Aber je verwöhnter ein Kind ist, desto zickiger und desto undankbarer wird es auch. Ich kann es bei meinen Kindern sehen, zu Zeiten, wo wir viel weniger hatten, da waren sie glücklicher. In Zeiten, wo sie einen Überfluss haben, da wissen sie gar nicht mehr, was sie überhaupt noch schätzen können von den Dingen, die sie haben. Ist einfach zu viel. Ja? Ich sehe das ja auch bei mir. In den Zeiten, wo ich mich selber maße und nicht so viel von allem konsumiere, von der Unterhaltung oder von Essen und von Luxus und ich merke, ich werde zufriedener, weil ich weniger habe, weil ich mir weniger gebe. Aber trotzdem, das, was ich dann habe, das schätze ich. Ne? Und Dorot und ich, wir kennen Zeiten, wo einfach kein Pfennig da ist. Ne? Wo wir im Vertrauen da sitzen und ja, fürs Essen danken müssen, obwohl es noch gar nicht da ist. Ne? Und es kommt doch immer. Aber wir kennen die Zeiten auch, wo du echt nichts hast. Und wenn dann eine Sache kommt, die sonst so normal ist und banal, aber dir geschenkt wird, so wie ein Brot oder sonst was, du isst es mit Genuss und du bist dankbar. Ne? So kann ich sagen, der ganze Konsum hier, den wir haben, ist für mich kein Segen. Das ist unser Fluch. Für den Segen, den ich habe, bin ich nicht dankbar. Ich bin dankbar für meinen Christus, den ich habe in diesem Segen. Ja. Und dass er mir ab und zu mal was wegnimmt. Ja. Hier sind so viele Menschen, das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen. Und da sind Menschen, die wollen Christus berühren, um geheilt zu sein. Bei so einer Gruppe, ich war gestern vom Weihnachtsmarkt, das war Hölle. So ein, ich weiß gar nicht, warum ich mir das jedes Jahr antue, echt. Im Endeffekt gibt es eh nur Essen, Trinken und irgendwas, was da verkauft wird, was eh keiner braucht. So ein, was mir aufgefallen ist, gibt kaum christliche Motive. So ein, ist alles nur noch weltlich Kommerz. So ein bisschen, was das mit dem Christmarkt zu tun hat. So ein, aber Unmengen an Menschen und ich musste mich da echt durchkämpfen. Ich hatte Timo mit dem Rolli. Ne? Am Eingang ist dieser Henkel gebrochen, so ein, die Schraube, und ich konnte ihn nicht mehr schieben. So ein, dann diese Wackersteine mit diesen großen Ritzen, und jedes Mal ist dieser, sind diese Reifen da drin hängen geblieben. Ne? Du kamst nicht mehr vor, nicht zurück, du konntest nicht nach hinten schieben, weil mich ständig jemand am Po gefasst hat. Ne? Weil diese Menschenmenge war einfach belastend. Ne? Du konntest nicht nach links, nach rechts, nicht nach vorne. Einmal hat sich so ein Band da drin verhakt, so, und ich saß dann da. Die Menge lief so an mir drumherum, alle betatschten mich, und ich dachte, so, das Rad ging nicht mehr, und ne, und ich dachte, was ist jetzt los? Also musste ich da in diesem Schwarm so mich hinknien und gucken, okay, wo ist der Fehler? Warum dreht sich dieses Rad nicht? So, ne? So, dann habe ich es geschafft, den irgendwie da rauszuziehen aus diesem Fluss, und dann war es repariert, und dann fange ich wieder an und will rein, aber 5 Minuten später stand ich immer noch an der gleichen Stelle, weil die Menschen, das war wie so ein Kreislauf, ne? Und da war keine Lücke. So ein, irgendwann kam Dorit, und ja, die hat mehr Eier als ich, Eierstöcke. So ein, die hat dann Platz gemacht und gesagt, stopp mal kurz, hier ist ein Rollifahrer, wir müssen durch. So ein, aber so ist es hier. Es ist einfach Chaos. Es ist, jeder will was. Keiner weiß so richtig, was er will, wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ist so voll, dass du gar nicht die Stände reingucken kannst, so ein, aber jeder will was. Jeder ist da und ist gezogen, ne? Und so zieht's die Menschen hier zu Christus von allen Ecken. So, aber da sind Menschen dabei, die müssen ewig warten und sich ewig durchdrängen und stehen manchmal ewig auf der Stelle, bis sie einen Schritt weiterkommen in Richtung Jesus. Ja. Menschen, die gelernt haben, zufrieden zu sein und demütig zu sein und geduldig zu sein mit Gott und seiner Zeit, die können viel besser umgehen damit, nicht sofort das zu kriegen, was sie sich wünschen. Ja. Aber wenn du uns anguckst, weil wir ja so verwöhnt sind, so ein, dann stehst du da 1 Minute und fängst schon an zu trampeln und denkst so, Gott lässt sich echt zu viel Zeit, der macht doch gar nichts, so ein, ne? Oder ist unmöglich. So dahin zu kommen. Weißt du, wir brauchen Geduld. Geduld gehört in meinen Augen absolut mit zur Demut. Weil wenn ich geduldig bin, dann heißt es, mein Herz, das vertraut Gott in allen Bereichen. Das Schöne an der Geduld ist, wenn du das übst und das lernst, dein Herz wird dankbarer. Weil du zufrieden bist, dass du weniger hast. Weil du im Endeffekt genug hast in deinen Augen. Und da muss man manchmal ausbrechen. Und manchmal muss man sich wirklich eine Auszeit nehmen. Ich war jetzt 2 Wochen krank. Und ich habe mir einfach Auszeit genommen. Und es tat mir echt gut, weil ich dann da lag und wieder Zeit hatte, mal zu denken. Mal wieder meinen Gedanken zuzuhören. Ja. Und wenn Gott dich irgendwie in so eine Warteposition stellt, weil einfach so viel vorher erstmal erledigt werden muss, was vor dir ist, was du aber vielleicht gar nicht erkennst, so ein, dann hast du, wenn du die Stille genießt und still sein kannst vor Gott, kannst du eine wundervolle Zeit haben. Ja. Und ganz neue Sachen in deinen Kopf kriegen. So ein, Gott erhört Gebete nicht sofort. Manchmal tut er das, Hammer. Da preise ich ihn, lobe ich ihn für, aber meistens nicht. Weil manchmal braucht das Gebet noch Glaube. Und Glaube muss manchmal wachsen. Glaube benötigt Vertrauen, damit es lebendig ist und wirksam. Wir haben gesehen, wo Jesus seine Kraft herholt, weil hier steht ja, er, Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Es war in der Einsamkeit im Gebet, haben wir letzte Woche gesehen. Ja, wir brauchen das, still zu werden vor Gott. Und ich finde, unser Leben hier in Deutschland ist einfach nur laut und chaotisch. Man lernt überhaupt nicht, still zu sein. Sondern man ist so überfordert wie mit Filmen, ne? Ich gucke mir jetzt Filme an, die ich vor 20 Jahren gesehen habe, und die sind mir zu langweilig, zu langatmig, die reden die ja die ganze Zeit. Da passiert ja gar nichts. Ja, ich weiß, es gibt noch Ausnahmen wie dich, aber ich gucke mir das an, echt, und mein Kopf, dem ist es zu langsam, ne? Oder ich spule dann weiter oder so, ne? Bis dann wieder interessant wird. Ich kann anrufen, mach aus, such mir einen neuen Film. Ich merke das auch mit Dore, bei ihr brauche ich auch Geduld, ne? So, da passt das Klischee vollkommen. Sie nimmt so viele Worte, um irgendwas zu erklären, weil sie vorsichtig sein will, ne? Und liebevoll und entweder mir oder nicht auf den Schlips gehen möchte, sondern erklären möchte, warum sie da was tut und warum auch nicht, bis dann irgendwann mal irgendwas kommt, was mich interessiert. Und es ist einfach schwer, da zu sitzen und dran zu bleiben mit der gleichen Energie. Wie am Anfang, als gesagt, kann ich dir mal was sagen? Ja? Ne? Ich sehe es auch bei meinem Sohn, wenn wir ihm versuchen zu erklären, warum wir gerade das nicht toll finden. Ne? Du merkst richtig, am Anfang ist er noch da und hört zu und dann irgendwann geht der Kopf so zur Seite. Ne? Die Zunge kommt raus aber das bin ich. Genau so bin ich vor Gott manchmal. Und das ist eine Sache, die kann man lernen. Geduldig zu werden. Aber Geduld ist das Schlimmste überhaupt. Ganz ehrlich. Ich kenne nichts, was schlimmer ist für mich, als zu warten auf irgendwas, was ich will. Aber Gott hat uns erzogen und uns in eine neue Realität geschickt. Wir beurteilen jetzt geistlich und können Geistliches erkennen, nicht wie die Menschen. Und in seiner Realität weiß ich, dass ich nicht lang. Ach, weiß ich auch nicht. Lest mal weiter. Ich wollte jetzt schon den nächsten Punkt sagen. Und er erhob seine Augen auf über seine Jünger und er sprach. Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Ja, glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Ja, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Sohnes, des Menschensohnes willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben ihre Väter es mit dem Propheten gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Ja, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Ebenso haben es ihre Väter mit dem falschen Propheten gemacht. Matthäus, ist egal. Ich fange mit dem zweiten Teil an, wo er zu denen sagt, die reich sind und satt und lachend und fröhlich. Spricht hier drei Themen, nee, vier Themen an, die uns Menschen beschäftigen. Das ist der Grund oder der Zündstoff, weswegen wir überhaupt Dinge machen. Zum ersten ist es jetzt erstmal physisch gesehen der Reichtum. Reichtum bedeutet nicht unbedingt viel Geld, Millionen auf dem Konto, sondern Reichtum zählt zu allem, was dich irgendwie zur Ruhe bringt, in Anführungsstrichen. Was dich besser und voller macht, Sachen, die du dir wünschst. Wenn du reich bist, dann vermisst du nichts. Dann machst du dir keine Sorgen, weil du dir alles holen kannst, was du brauchst. ist unser Trost, jedenfalls der Trost der Welt, die Gott nicht kennen, nicht geistlich interpretieren können, so ein für sie tröstet der Besitz und die Erfüllung von Wünschen und Träumen. Ja. Aber dieser Trost hält halt nicht an und das ist halt diese Lüge. Ja. Kaum hast du das, was du wolltest, merkst du, dass du nicht satt bist und du streckst dich aus nach was anderem. Ja. Es gibt viele reiche Leute, aber trotzdem bleiben die Armen. Ja. Und das, was ich für mich rausgefunden habe, je reicher ich bin, desto ärmer werde ich. Je mehr ich mich mir genommen habe und erfüllt habe, desto weniger habe ich besessen und war ich in meinen Augen. Ja. Dieser Hunger wird immer schlimmer und diese Leere immer größer. Ja. Ihr habt euren Trost schon empfangen. Das Weite satt zu sein. Ja. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Und wehe euch, die ihr jetzt lacht, ihr werdet trauen und weinen. Die Unterhaltung. Es gibt einmal diese Sicherheit, die man sich sucht, diese Reichtum. Ja. Schutz zu haben, Trost zu haben. Und dann halt dieser Hunger, ne, nach all diesen Dingen und nach all dem, was uns berauscht. Ne. So ein, und du frisst und du frisst und du wirst doch nie wirklich satt sein. So ein, und all diese Unterhaltung, was uns, wir unterhalten uns ja nur, gucken Filme oder Theater oder Musik oder sonst irgendwas, Hobbys und Krams, um uns zu belustigen. Ne. Um uns abzulenken vom Alltag, um rauszukommen irgendwie aus so einem Trott. So ein, und aber jeder hier, glaube ich, kennt das so, du kannst noch so viele Filme gucken, du bist danach genau der gleiche. Vielleicht noch ein bisschen trauriger oder müde. So ein, aber es macht nicht satt. Ne? So ein, du kannst die Menschheit sehen, so wie sie rennt und rennt und in diesem gefangen ist halt, in diesem Sog der Unterhaltungssucht. Ne? Paulus hat das auch beschrieben, hat gesagt, die Menschen der Endzeit, bevor Christus kommt, werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. Da redet er von Christen. Und auch das sehe ich in mir. Ne? Letztens saß ich da und dachte, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesagt habe, vielleicht hier im Gottesdienst, aber ich glaube nicht. Aber mir ist so aufgefallen, so, Herr, ich habe überhaupt keine, irgendwie habe ich, ich möchte, dass mein Vergnügen du bist, aber irgendwie merke ich, oft bist du mir eher meine Last oder meine Arbeit oder ich muss mich zwingen zu dir. Ja. Und das ist schade, weil bei mir im Herzen trifft das genauso zu den Menschen der Endzeit, so ich liebe das Vergnügen manchmal mehr als Gott, weil da investiere ich mich rein und zwar mit Leidenschaft und mit Hingabe und auch wenn ich weiß, dass es mir nicht gut tut, investiere ich trotzdem mein Leben da drin. Ja. Aber es bringt mir nichts ein. Aber wie schön ist es so, wenn Gott unser Vergnügen ist, dann heißt es, er ist unser Hobby, unsere Leidenschaft, unsere Hingabe und das macht Sinn, bei ihm zu sein und mit ihm zu sein. Also, wenn du jetzt lachst und dich darauf beschränkst, so hier glücklich zu werden in dieser Weltzeit, dann wird deine Frucht Trauer und Wein sein. Und der letzte Punkt, unser Ego. So ein, wir wollen schon jemand sein, jemand, auf den wir stolz sein können. Selbst wenn uns alle Menschen egal sind, wichtig ist, dass wir stolz auf uns sind. Da ist keiner von uns, kann hier sagen, in Demut irgendwie so, es ist mir egal, ob ich stolz bin auf mich. Wir wollen uns alle selber gefallen, deswegen ziehen wir uns an, wie wir uns anziehen, deswegen laufen wir rum, wie wir laufen. Selbst wenn wir noch so alternativ denken oder leben, ist nur, weil wir uns so gefallen. Deswegen sehen auch alle Alternativen alternativ aus, alle Punks wie Punks, alle Rechten wie Rechten, alle Christen wie Christen zum Teil. Kommt drauf an, in welche Kultur du gehst. So ein, weil wir brauchen einen Ort, wo wir uns anpassen. Ne? Aber wir wollen uns gefallen. So, manche hören sich gern beim Reden zu. Ne? Das kenne ich doch in meinem Herzen, oder? Wenn ich merke, ich gefalle jemandem nicht, das ist nichts Angenehmes. Aber ich sehe das hier in der Welt, es ist einfach so verpflichtend und so wichtig, dass die Leute gut von einem reden. So schade, hier, mit dem ganzen Gender-Krams jetzt gerade hier dem Mainstream dass die evangelische Kirche da sich investiert und dafür powert und arbeitet, dass das ganze Sexprogramm in Kindergärten und Vorkindergarten und bis zur Schule hoch, das was Gutes, ne? So ein er, sie, es oder was auch immer. Auch warum so viele Kompromisse mit Gottes Wort und mit dem Glauben, weil sie gefallen wollen. Und da ist eben auch das, was, glaube ich, jeder von uns schon erfahren hat, wenn ich mein Leben so ausrichte, damit ich dem Menschen gefalle, werde ich im Endeffekt jemand sein für die Menschen, der nichts zu sagen hat. Christus ist ein Eckstein, der war da und der war Christus. Und die Menschen haben was Neues gesehen, was sie in ihrem Alltag nicht hatten. Eine neue Ansicht von Gott, die sie nicht gehört haben. Und deswegen sind sie gekommen zu Christus. Deswegen sag doch, hab keine Angst, versteck dich nicht. Versteck dein Licht nicht unterm Bett oder sonst wo mit einer Decke drauf, das Licht ist wert, gesehen zu werden. Das Evangelium ist es wert, gehört zu werden. Auch wenn du Menschen gefallen willst, wirst du nie Christus ähnlich sein können. Es funktioniert einfach nicht. Aber die Welt kann nicht anders, weil, so wie Paulus es sagt, die Welt kann nicht geistlich interpretieren. Die hören vielleicht Gottes Wort, die hören vielleicht, sehen vielleicht die Botschaften, die Gesetze dahinter oder Krams oder so, aber sie können die Welt nicht so sehen, wie wir sie sehen, wenn wir einen Heiligen Geist haben. Wir sind geistlich und wir interpretieren geistlich, sagt Paulus. Deswegen können wir ganz anders funktionieren, obwohl wir in der gleichen Situation sind wie die Welt. Christus hat gesagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Und bitte macht euch auch nicht dazu. Die Welt gibt's schon. Ich habe was Neues geschaffen, was heilt und was Gutes, was nach Hause bringt und sicher macht. Und hier ist Jesus und er sagt so, hey, hier sind Menschen dabei, die vielleicht versuchen, reich zu sein und angesehen und alles zu haben, was sie sich wünschen im Überfluss, aber die es nicht schaffen. Die Loser dieser Welt. Dann gibt es aber auch Leute wie uns, die vielleicht einiges geschafft haben in der Welt oder schaffen oder sind, aber die trotzdem geistig arm bleiben wollen. Die es erkannt haben, so dass es nicht um mich geht und um meinen Bauch und um mein Wohlempfinden und um meine Träume, sondern dass es um die Liebe geht. Dass ich zwar da drinne bin, aber nicht um mich schön zu machen und schön zu sein, sondern um Christus zu verkünden als Jünger. Ja. Als ein Licht in dieser Welt und als Rettung. So für die, die in der Dunkelheit sitzen. Glückselig seid ihr Armen. Matthäus sagte, seid ihr geistlich arm. Ja. Da sind noch andere Sachen dabei. Glückselig sind die mit einem reinen Herzen, ungeteiltem Herzen. Glückselig sind die Barmherzigen, die vergeben können. Glückselig sind die Sanftmütigen, die Demütigen. Ja. Glückselig sind die Friedensstifter. Die nicht provozieren, sondern die erbauen, und zwar zum Heil hin. Glückselig seid ihr arm, denn das Reich Gottes ist euer. Und glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Und hier geht es nicht nur um physischen Hunger, sondern hier geht es um einen geistlichen Hunger. Hier geht es nach einem Hunger nach Gerechtigkeit, einen Hunger nach Heiligkeit, einen Hunger nach Gemeinschaft mit Gott, einen Hunger danach, benutzt zu werden als Werkzeug, einen Hunger danach, Gott zu sehen und zu erfahren und zu hören. Jeder wiedergeborene Mensch hat das. Ja. Und das Schöne ist, Wer die Liebe lebt, wird satt. Ich habe das so oft gesehen, ich bleibe jetzt einfach beim Gottesdienst in der Gemeinschaft. Zeiten, wo ich zu viel mit mir zu tun hatte und bin einfach nur zum Gottesdienst gegangen in Leipzig damals. Saß einfach nur da, habe die Botschaft gehört, habe den Lobpreis gehört und gemacht. So ein, aber nur für mich, weil ich rauskommen wollte, so wie du es heute gesagt hast. Mal zur Ruhe kommen, mal ein bisschen runterkommen und Stille und nicht den ganzen Alltagsbla, sondern man wird was von Gott hören. Ne? Und manchmal muss man sich dazu zwingen, indem man rausgeht aus seiner Welt und in eine andere Welt reingeht, wo Gott gerade ist. Ne? Der Gottesdienst ist wunderbar dafür. Dafür ist er auch da. Und ne, aber ich bin egoistisch halt zum Gottesdienst gegangen und natürlich wird man getröstet irgendwie, aber doch geht man hungrig raus. Und ja, es gibt Zeiten, da geht es halt nur um mich und da muss ich erstmal funktionieren, um für andere zu funktionieren. Ne? Aber es gibt halt auch Zeiten, wo man einfach zu faul und bequem ist. Einfach nur egomane und vergessen hat, worum es eigentlich geht. Ne? Wo man die ganzen Glieder im Leib ist. Nur sich selbst dient. Und für sich selbst funktioniert und sich ausstreckt. So ein, und das auf Dauer macht krank. Das auf Dauer macht alles schlimmer. Das ist ein Reichtum, der arm macht. Ja. Das ist wie, wenn du dich aufbläst und isst in Gottes Wort so ein, und du lernst und lernst und lernst und verstehst und verstehst mehr und mehr, aber du gibst es nicht ab, dann wird es im Endeffekt in dir brodeln, wie das Manna, das übrig geblieben ist und es wird einfach nur noch faulig und tot sein, ohne Kraft. Ja. Wenn ich aber rausgehe und teile, was ich habe, dann sehe ich zu, wie alles auf einmal Sinn macht, wie andere satt werden. Dann wird doch die Schale leer und da ist nichts am nächsten Tag, was verfault, sondern es kommt neues Manna. Ja. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Luxus, den wir hier als Deutsche haben, so dass wir das nicht aufs Geistliche übertragen, Entschuldigung. So ein, das hat in Jesus seiner Welt nichts zu suchen. Und ich kenne das, wenn ich satt bin und reich in meinen Augen. Dann fehlt mir die Demut und die Hingabe und die Leidenschaft, dann suche ich Gott weniger und so. Aber in den Momenten, wo ich mir eingestehe und wo Gott mich wieder erkennen lässt, so dass ich nicht alles weiß oder wo irgendwie nicht sein Wort lebendig macht und es einfach nur langweilig ist in meinen Augen, wenn ich es lese. Oder trocken und keine Ahnung, ne? So ein, wenn er mal nicht redet, dann merke ich schnell so ein, oh Mann, ich bin so ein armer Tropf. Ich bin geistlich so arm, echt. Ich kann mich selber nicht erbauen mit meinem Wissen, das ich habe gerade. Und dann komme ich zu meinem Jesus wieder so und ruhe mich da aus und gucke auf ihn, versuche ihn zu berühren und wenn ich ihn berühre, so dann bekomme ich Worte, vielleicht die ich vorher gedacht habe, aber Worte, die wirklich Kraft haben. Ja. Und ich gehe satt raus. So, und das ist es, worum es geht. Das hat uns Jesus geschenkt. Du kannst dein Christsein nicht spielen. Das wird dich nicht zu einem Christen machen, das geht nicht. Gott sagt mir das ständig. Es bringt mir nichts ein, zu spielen und zu versuchen, ein guter Christ zu sein, weil da ist keine Kraft und kein Leben. Ja. Gott kommt zum Glück immer wieder rechtzeitig und reißt mir diese Maske ab oder die Fassade so und zeigt mir, guck mal, wer du bist. Ja. Und dann ziehe ich Christus wieder an, seine Gerechtigkeit und ich fühle mich stark und schön und geliebt. Ja. Aber dann gebe ich ihnen den Lob und die Ehre. So. Können froh sein, dass Gott den Hochmütigen demütigt. Ja. Und den Demütigen erhöht. So. Glückselig, die ihr jetzt weint. Denn ihr werdet lachen. Ja. Das ist eine Illusion und das ist eine Lüge und eine Verblendung von dieser Welt, von Satan, dass wir hier meinen müssten, dass wir dass es uns immer gut gehen muss. So. Wir erwarten das und wir fordern das auch, sonst wären wir ja nicht so trotzig manchmal vor Gott oder beleidigt oder unzufrieden. So. Aber ich habe vor 2 Tagen Jeremia gelesen. Und da war ich halt auch wieder so trotzig und am Meckern, so innerlich, so ein, weiß nicht, so läuft, wie ich mir das wünsche. Und dann lese ich mir halt Jeremia da früh, weil ich nicht schlafen konnte. Und dann, das ist ein armer Tropf. Aber genau so habe ich mich gefühlt, so ein Mensch, der Typ, der wird berufen als Sprachrohr Gottes, um Gottes Wort und seine Meinung zu verkündigen zu einem Volk, zu einer Zeit, wo es gerade in Belagerung ist, wo Israel zerstört wird, es in die Welt gefangen geführt wird, eine Zeit, wo das Herz von Gottes Volk so hart ist und so weit weg von Gott und Gott einfach nicht mehr tangiert, sondern alles andere. Ja. Keiner fragt da mehr wirklich nach Gott, so, und keiner sucht ihn mehr, keiner vertraut ihm mehr. Da ist Ägypten stark und die neue Technik und was auch immer, aber nicht der Gott, der im Unsichtbaren ist. Ne? Und da wird Jeremia reinberufen in diesen Dienst, und der ist eigentlich nur der Trottel vom Dienst. Die haben ganz viele Propheten da in der Zeit, aber die Propheten, was wir hier haben, mit den Menschen gefallen, denn so haben es ihre Väter schon mit den Propheten gemacht. Ne? Die Propheten, die reden nach dem Mund des Volkes. Ja, ich bin von Jahwe, ein Sprachrohr Gottes. Ich verbringe meine Zeit mit Beten und mit Nachsinnen über sein Wort und so weiter. Und ich lebe heilig und bin bereit, meinen Dienst euch zu geben und euch zu dienen in der Verkündigung von Gottes Willen. Denn Gott hat gesprochen und gesagt, alles wird gut, macht ruhig weiter so. Ja. Und dann ist da eine Stimme in diesem ganzen Volk, der sagt so, ja, Gott hat geredet, ja, ich bin auch ein Prophet, so ein, er muss euch jetzt bestrafen, weil ihr ihn einfach nicht sucht, so ein, und der Feind wird kommen, die Stadt und der Tempel wird zerstört werden, ihr werdet gefangen werden, du wirst sterben, König, deine Kinder auch, deine Frauen werden dann, ne, und der tritt da ein, wirklich mit Kraft und mit Gott ist eh größer, so, naja, egal was kommt, aber der arme Typ, der wird ins Gefängnis geworfen deswegen, der wird deswegen gefoltert, so, dann kommt der König zu ihm und sagt so, holt ihn raus aus dem Knast, komm, frag du mal Gott, so, was er will, ich werde es auch tun, ne? So, dann kommen seine Feinde wieder, so, und der König, ja, hat Angst vor den Feinden von Jeremia, weil die stärker sind, politisch gesehen und Kramson, und kommen und werfen ihn in die Zisterne. Ja. Ich meine, Jeremia hat nicht einmal Frucht gesehen in seinem Leben. Nur Anfeindungen die ganze Zeit. Und auch Gott hat das zugelassen, ne? Und ich muss mir diesen armen Typen so angucken, weil der sitzt am Knast, weil er das tut, was Gott will. Als einzigster da, zum Teil, ne? Aber er tut, was Gott will, im Vertrauen auf Gott, so, und wird deswegen in den Knast geschickt. Dann sitzt er im Knast, so, und er trägt halt diese Schmach und dass sein Name da nicht angesehen wird, so, und auf einmal ruft der König ihn zu sich, so, ne? Was bei uns ja ist, so, wenn wir beten und irgendwas läuft nicht und auf einmal passiert eine Kleinigkeit, und wir kommen raus aus unserem Gefängnis, wenn wir es so wollen, wo wir Hoffnung haben und sagen, oh, jetzt passiert's, so, der König ruft mich persönlich, ne? So, und danach wird dann eine Zisterne geworfen. Das ist ein Brunnen. Und da war kein Wasser drin, sondern nur Schlamm. Und dann wurde noch die Kleider ausgezogen. Der Typ flog dann, war ja im Vertrauen auf Gott, Sohn, und im Gehorsam in seiner Heiligkeit, Sohn, saß er dann noch als Dank dann zerschlagen und nackig da im Schlamm. Hungernd. Und ich habe mir nur Jeremia vorgestellt, wie der da unten saß dann im Schlamm und sich denken musste, was geht denn hier? Ich meine, ich red doch, ich tu doch alles, so, und ich fürchte dich doch mehr als die Menschen hier, so, und jetzt guck mich an, jetzt sitze ich hier hungernd, nackig im Schlamm. Und alle bespucken mich und lachen mich aus. Und dann kommt der König wieder und sagt so, holt ihn mal raus aus der Zisterne, so, und erzähl mir noch mal, so, was will Gott? Und Jeremia sagt wieder genau das Gleiche und warnt ihn und sagt, hey, bleib demütig, und hau schnell ab hier zu den Chaldeern hin. Dann wirst du überleben, dein Haus auch. Weil Gott wird hier einmarschieren. Das hat er versprochen und gesagt, das muss passieren, damit er das ganze Volk Israel retten kann, bevor sich komplett selbst zerstört und nicht mehr da ist. Und der König hört das und er tut es nicht, sondern er tut genau das Gegenteil, bleibt drinne und stirbt natürlich dann. Und Jeremia kommt wieder in den Knast. Weißt du, und ich gucke mir da Jeremias Leben an, so läuft das halt nur, wenn Jeremia liest. Da gibt es nicht eine Sache, wo man denken kann, so Halleluja, preist den Herrn als Jeremia. Ne? Aber trotzdem ist er absolut in Gottes Willen und er meckert nicht. Jedenfalls weiß ich jetzt nicht, ob er an irgendeiner Stelle meckert. Vielleicht schon. Ich hätte gemeckert. Ich kenne uns hier, wie wir hier oft sitzen, mit unseren alltäglichen kleinen Problemchen, die auch für uns so riesengroß sind, so, und wir meckern die ganze Zeit. Total undankbar. Als ob überhaupt nichts Schönes in unserem Leben ist. Nur mein Problem. Ja. Und wenn man dann mal drauf guckt, so mit einem geistlichen Blick, ne, und meistens kann man das nur als Außenstehende, dann denkt man wirklich, das ist so banal, ich weiß gar nicht, warum man sich so aufregt. Ne? Ich bin froh, dass ich meine Frau habe. Mein zweiten Teil, die sagt mir das sofort. Warum regst du dich gerade auf? Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen um des Menschen Sohnes willen. Denn euer Lohn im Himmel wird groß sein. Und das ist eben das, was wir Jünger Jesu lernen, wenn wir mit ihm sind. Uns selbst zu sterben. Geduldig zu werden. Mehr und mehr im Vertrauen zu wachsen und wirklich reich und satt zu werden. Also als Zusammenfassung, wir werden, nur weil wir uns unsere Träume und Wünsche erfüllen vielleicht und dafür kämpfen, jemand zu sein und das zu sein, was wir uns vorstellen, was gut ist, das wird uns nur ärmer machen und hungriger. Von daher lasst uns nicht vergessen, so was uns wirklich satt macht, wo wirklich Kraft ist und was wirklich Frieden gibt. Der Gottesdienst ist es nicht. Auch die Gemeinschaft hier ist es nicht. Ein besserer Lobpreis oder eine bessere Predigt ist es auch nicht. Das, was uns wirklich satt macht, ist Christus. Das, was wirklich unseren Hunger stillt, das ist er. Das, was wirklich unseren Durst stillt, das kommt von ihm. Und da sind wir gezwungen, uns täglich da zu sterben und dran zu erinnern, worum es wirklich geht, und das ist Christus. Ob ich nur alleine bin, dann werde ich nur dort satt und zufrieden und ruhig. Oder ob ich in einer Gemeinschaft bin mit anderen Christen, nur durch Christus werden wir hier zusammen satt. Ja. Deswegen lasst uns da dran denken, wenn wir wieder in unseren Alltag gehen und uns selbst bejammern, dass wir vielleicht erst die Lösung kriegen, wenn wir wirklich loslassen. Und akzeptieren. Und da drin irgendwie Sinn finden durch unseren Gott. Herr, ich danke dir, dass ich dein Jünger bin und dass ich lernen darf und dass du mich aus der Welt geholt hast. Aus dieser Zisterne. Und ja, dass du mich neu begleitet hast mit einer Gerechtigkeit und einen neuen Namen gegeben hast. Und du bist mir Leben und du bist mein Weg. Ja. Bei dir ist es wirklich gut. Und dir zu folgen macht Sinn. Aber oft bin ich so bedrängt von all den Menschen oder von all meinen Stimmen drinne, von all diesen Alltagssorgen oder von all diesen Träumereien oder Unzufriedenheiten und all der Illusionen. Und ich möchte das lernen, so wie du, da einfach ruhig zu bleiben und still zu bleiben. Trotzdem Kraft zu haben und Kraft zu geben. Ja. Wir wollen nicht nur für uns leben, sondern auch diese Heilung bringen in die Welt und Sinn. Und, ja, und so wie du es sagst, wenn du dich um andere kümmerst, dann wirst du selber reich. Und bitte lehr uns das, dass wir die Liebe wirklich verstehen lernen und auch leben lernen. So viele von uns sind krank oder schwach gerade oder müde oder zu selbstzentriert. Bitte hilf uns da zusammen raus, sodass wir uns ermutigen können, auf dich zu sehen und dir zu vertrauen. Ja, Amen.